Wir haben uns die beste Show der Welt angeschaut. Damit recht herzlich willkommen. Es geht hier auch gleich zur Sache. Es wird heute nicht so lange geredet, denn wir haben viel zu besprechen. Denn wir reden über den Samstagabend und an meiner Seite ist natürlich Veit Luca Roth.
Hallo.
Ja, und wir haben uns auch schon vor dem großen Samstagabend am 1. April, also wir haben uns im März darüber noch großartig unterhalten. Es kommt zum absoluten Showdown. Also es kommt, The Masked Singer startet wieder. DSDS kommt zurück mit den Live-Shows, also nichts mehr aufgezeichnet. Und dann feiert das ZDF noch 60 Jahre Geburtstag. Und wir waren uns eigentlich alle einig, ja, dass die Show der Shows irgendwas zwischen 6 und 8 Millionen Zuschauer holt.
Das war, denke ich, die Erwartung auch der ZDF-Macher. Da hat man sich ja doch ein bisschen... Ja, also hat man ja ganz groß angekündigt und geheim gehalten und hat man ja doch versucht, da ein bisschen was zu trommeln und hat ja auch dann auch viel in der Woche über gemacht, hat ja Programmansagen laufen lassen für die Primetime und so weiter. Und das Endergebnis war nicht so berauschend.
Ja, ich habe das erste Mal die Sendung nach 15 Minuten unterbrochen. Ich habe die ganze Show nicht verstanden, also... warum eigentlich Johannes B. Kerner ein Übermoderator war, beziehungsweise nur der Ansager, hatte zu viel die Jauch-Schöneberger Merkel-Show geguckt?
Schöner Pun, ja. Ja, es wirkt es so auf jeden Fall, ja. Es war nicht so. Ich meine, ich fand es ganz nett, dass er sich dafür hergegeben hat und da jetzt nicht groß im Mittelpunkt stehen wollte, sondern er saß ja dann am Mikrofon mit so einem, ja, wie man es so aus dem Fußballstadion von so Sky-Reportern kennt, mit so einem dicken, mit so einer Kugel vor der Nase noch.
Das erinnert mich eher mehr so an Football und weniger an Fußball. Das hat man, glaube ich, auch nur, habe ich vom Football geklaut, damit es irgendwie stylisch aussieht.
Ja, man hat ja sehr viel so einfach zusammengeschustert und zusammengeklopft und alles da irgendwie in eine Form gießen wollen. Aber ja, du hast das Konzept ja schon nicht ganz verstanden. Ich war auch etwas konfus, als ich reingeguckt habe und dachte, also okay, da treten jetzt vier Teams gegeneinander an. In was aber? Also das habe ich nicht so ganz verstanden, dass man jetzt, gegeneinander Wetten, das spielt, fand ich interessant.
Und wie hat man das gegeneinander gespielt?
Gute Frage. Ich habe es gar nicht so lange verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich es echt nicht unterhaltsam fand, muss ich sagen. Ich fand es schon bezeichnend, wie das erste Team war Dunja Hayali und Oliver Welke. Und also die Stimmung im Studio habe ich jetzt nicht so überschwemmt.
Ging ja schon scheiße los, muss man sagen.
Und Oliver Welke wurde dann so, die durfte dann diese Treppe da runterlaufen. Und er hat dann schon so, wurde dann so Dunja Hayali und Oliver Welke. Und er war noch so ein bisschen so, als hätte er gerade so noch so ein Leberkästbrötchen gegessen und stand da so auf der Treppe so und war dann so, und hat nicht wirklich gegrinst, hat so ein bisschen so einen leeren Blick gehabt und dann hat er gemerkt, ach so, mein Name, jetzt grinse ich mal. Und hat man so richtig gemerkt, okay, jetzt da hat er gerade, jetzt ist er im Showmodus umgesprungen. Und so richtig,
Ich habe mich so ein bisschen eingelesen und frage mich natürlich, was das mit Wetten, das zu tun hat, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir setzen uns jetzt hin und lassen jetzt von den Fantastischen Vier Smudo kommen, der ein hartgekochtes Ei irgendwie mit einem Spielzeugbagger nehmen musste.
Ja, die obligatorische Baggerwette war das ja.
Genau. Dann Cornelia Poletto machte irgendwie so Nudelwettbewerbs und man hatte diese zwei Teams und es versteht auch keiner, warum das zweimal zwei Teams waren, also warum die auch nicht einzeln gespielt haben und was sie davon haben, wenn sie gewinnen. Und dann hat jemand das eben gemacht und dann musste er auch nichts irgendwie einlösen, wie das sonst bei Wetten das ist. Also da hat man irgendwie viele Ideen zusammengeschmissen und sich gedacht, was machen wir hier eigentlich? Und das ist das, was auch von vielen eigentlich so die Rückmeldung mir gegenüber war. Also mein Vater hat mich Montagvormittag angerufen und hat gesagt, Fabian, was war denn das eigentlich? Also er hat sich wirklich über alles beschwert. Also wirklich auch über solche Sachen wie der große Preis, Wetten, das, aber auch, dass halt auch immer dieselben Gesichter da drin sind. Und ich habe ihn dann versucht, ein bisschen das zu erklären, habe gesagt, Vater, das sind doch die aktuellen Leute, die muss man auch so ein bisschen mitnehmen. Und dann hat er sich über den Riccardo Simonetti ein bisschen aufgeregt, hat gemeint, den sieht er auch alleweil. Habe ich gemeint, ja, der ist doch nett, der macht doch wenigstens Spaß. Wie du schon gesagt hast, Oliver Welke wirkte so ein bisschen verloren auf der Bühne, während Riccardo Simonetti ja noch wenigstens irgendwie an der ganzen Sache Spaß dran hat.
Ja, das kann man dem definitiv nicht vorwerfen. Er versucht da immer für Stimmung zu sorgen. Es gab ja auch schon manche andere Showgeschäftsleute, die da so ein bisschen Überpräsenz Riccardo Simonetti vorgeworfen haben. Stichwort Jan Böhmermann, der ja auch dann Riccardo Simonetti jüngst im Podcast zu Gast hatte.
Echt? Muss ich noch hören?
Ja. Das wurde ja dann auch, Riccardo Simonetti auch mit Anke Engelke mittlerweile im Podcast Quality Time, da wurde das auch nochmal besprochen. Ich hab mich auch ein bisschen über ihn gewundert, warum er jetzt gerade ZDF-Gesicht ist. Hatte er nicht erst eine Show Studio San Lorenzo Simonetti? Das war doch eine AD-Show.
Ja, das lief doch, das Geile war doch bei der, war das nicht nach der Fußball-WM? Wo die ARD doch gesagt hat, okay, wir schieben jetzt dieses Spiel am Donnerstag rein und die ganze Comedy wird einfach um 2 Stunden nach hinten verlegt. Und die Sendung von Riccardo Simonetti lief halt einfach in erster Strahlung nachts um 2.
Ja, gut, ich glaube, das war natürlich auch generell eher für die Mediathek vielleicht auch konzipiert.
Ja, aber selbst andere Sachen liefen ja erst um 1, wie extra 3.
Ja, mich hat es nur trotzdem gewundert, warum jetzt gerade Riccardo Simonetti, aber ist ja völlig okay. Also
ich sag dir, super Management wahrscheinlich.
Absolut, ja, also der ist im Moment wirklich, die Karriere hat definitiv Fahrt aufgenommen. Und er hat ja immer gesagt, sein Ziel war Fernsehen und da definitiv findet er statt im Fernsehen. Was mir nur ein bisschen auch noch gefehlt hatte, gut, man hatte Welke, da brauchte man jetzt nicht mehr unbedingt Böhmermann. Als großer Komiker, aber Markus Lanz war noch irgendwie, wo war die Talkshows? So, okay, man hatte Dunja Hayali als.
Ja, aber ich meine, die Talkshow von Dunja Hayali war irgendwie auch nicht gut, muss man sagen. Mir hat es nicht gefallen.
Ich verbinde jetzt auch sie nicht zwangsläufig mit einer Talkshow. Sie ist halt, ja, eine sehr breit aufgestellte Moderatorin. Also sie macht ja auch Sportstudio, macht ein Morgensmagazin. Hat dann mal eine Talkshow gehabt und so weiter. Also sie ist da ja großflächig unterwegs. So. Aber im gemeinen Sinn einfach eine Moderatorin. So. Aber das ist nichts, was jetzt groß irgendwie eine Programmfarbe groß repräsentiert an sich, würde ich jetzt sagen. Weiß nicht, geht's dir da anders?
Ja, also doch, Morgenmagazin ist da sehr vereinnehmend, um es mal mit den Worten von anderen Menschen zu zitieren. Warum macht man so eine Scheiße?
Du meinst das Morgenmagazin oder
die Show der Shows? Die Show der Shows, also es war wirklich keine gute Sendung. Und es hätte doch mit Sicherheit mal irgendwann jemanden auffallen müssen, dass das alles nicht gut wirkt. Also da macht man irgendwie 60 Jahre ZDF und als Höhepunkt macht man eine Sendung in der Sendung und man hätte ja auch irgendwann mal eine Probe machen müssen, wo man dann irgendwann mal feststellt, ey Leute, ganz ehrlich, das können wir nicht senden. Da müssen wir dann uns überlegen, wir machen vielleicht so ein, also ich hätte gedacht, man macht da wirklich Show der Shows, einen Abend der Shows und zwar nicht irgendwie so künstlerisch und spielerisch, sondern halt so eine Gala, wie man sie auch früher zu irgendwelchen Sendungen gemacht hat und blickt dann halt auf gemeinsam auf 60 Jahre ZDF zurück. Vielleicht also auch so Kultsendungen wie Aktenzeichen XY. Und das haben wir schon im Vorgespräch besprochen. Dann hätte man vielleicht einen der früheren Moderatoren auch noch einladen können. Ich weiß gar nicht, leben die noch?
Ja, zumindest.
Rudi Czerny ist ja noch quicklebendig, der macht das ja seit 20 Jahren.
Ja, nee, aber auch Frank Elstner meinte ich jetzt. Also der lebt, ist ja auch noch, war ja auch vor 2 Jahren bei Wetten, dass noch dabei auf der Bühne.
Ja, Frank Elstner sowieso eine Lichtgestalt. Und der auch viel zum Thema Wetten, das hätte erzählen können. Und ich glaube, es ist einfach, wenn du das viel besser verpackst, auf die Bühne steckst und wenn dann auch vielleicht ein paar Leute die Ahnung haben, sich davon zu unterhalten. Auch Brecht wäre zum Beispiel interessant gewesen, der den Programmrand füllt, mit dem man auch dann hätte diskutieren können. Auch so Aktenzeichen XY, funktioniert das eigentlich nur so gut, weil es so gut funktioniert. Also schauen das nur so viele Menschen, weil es so viele Menschen schauen und weil es zu Ermittlungserfolgen kommt. Also es wurde ja schon oft kopiert bei vielen Sendern, die dann irgendwie bei 1,5 Millionen Menschen rumkrebsen und wo auch nichts bei rumkommt. Und deswegen guckt es auch keiner. Auch ganz klar muss man das, die Arbeit von Jan Böhmermann mal bewerten, was da alles in den letzten Jahren rausgekommen ist, genauso wie die Heute-Nachrichten, die ja wirklich noch vor ein paar Jahren aus dem Besenschrank sozusagen moderiert wurden. Also es war halt irgendwie, wenn man sich so alte Clips anguckt, dann ist das halt relativ klein und auch das Gelände Mainz, also das ist ja eigentlich, man hat so viele gute Geschichten, die man so spannend hätte erzählen können, hat man so verworfen für so ein Klimbam.
Ja, es war alles, was man so hört und gesehen hat, war wirklich eine alberne Veranstaltung, muss man sagen.
Und ich habe vor ein paar Monaten.
Jede Ernsthaftigkeit hat irgendwie gefehlt.
Ich habe vor ein paar Monaten irgendwie so eine 3-stündige Dokumentation, ich glaube vom NDR gesehen, irgendwie die Großen, wo irgendwelche Kinder von ihren Vätern erzählen, die Showmaster waren. Das hat mir mehr gebracht, als jetzt diese Sendung in Stücken anzuschauen und auch, dass man dann so hingeht und sagt, man geht jetzt so her und macht dann irgendwie 1, 2 oder 3. Ich glaube gar nicht erst als erstes. Ich weiß gar nicht, wann man das machen wollte, wann man das gespielt hat.
Aber was als viertes Spiel.
Also da muss man sich auch überlegen, warum macht man das als viertes Spiel? Also finden das Erwachsene? Ab 50 muss man ja auch mal sagen, dass 3/4 der Zuschauer über 50 sind. Finden die das dann geil, da jetzt 1, 2 oder 3 dazu zu gucken? Es ist eine Kindersendung. Oder es ist ja nicht so, dass man das als erstes spielt oder vielleicht sagt, man macht da so ein Special nochmal um 19 Uhr, dass man einfach irgendwie eine größere Sendung damit ranholt und halt ein Kinderspecial macht. Aber ich meine, welcher 10-Jährige guckt sich diese Sendung um 22 Uhr noch an?
Das ist die gute Frage. Ja. Also grundsätzlich ist ja die Idee jetzt nicht schlecht, dass man da so ein paar Formate explizit feiert, auch dann familienüber oder generationenübergreifend das so aufbereitet mit Musik, mit einem Kinderquiz, mit
ja,
der großen Samstag-Abendshow, aber ja, es war halt irgendwie, es war nicht gut umgesetzt. So. Und
wenn ich Wetten, dass feiern will, dann gucke ich Wetten, dass.
Ja.
Nein, wirklich die ganzen guten. Also wir hatten ja die letzte Sendung, die schon nicht gut war. Wir hatten einfach Gottschalk auf dem Höhepunkt im Herbst 2021. Das war wirklich eine teilweise gute Sendung. Vielleicht muss man da auch ein bisschen mehr Ausschnitte von früher zeigen, was da alles so gut war. Und vielleicht muss man auch den Leuten auch klar machen, vielleicht hätte das auch mal eine Diskussion sein können oder so ein Einspieler, dass man eigentlich die guten Fernsehzeiten nie so wirklich verstehen kann. Also ich weiß ja heute noch nicht, was gute Fernsehzeiten sind. Bei der ersten Folge von Stromberg habe ich nicht verstanden, dass die Serie richtig gut wird. Und was das für ein kulturelles Ding sein wird.
Was meinst du mit guten Fernsehzeiten? Was meinst du mit guten Fernsehzeiten?
Ja, ich glaube nicht, dass einer Anfang der 2000er oder Anfang der 90er gesagt hat, hey cool, Wetten, dass mit Gottschalk ist jetzt das Beste, was es so gibt. Sondern Gottschalk war halt einfach die letzte Samstagabendsendung, die es noch so in dieser Form gab. Also dieses Touren durch diese Hallen war ja früher einfach bei jeder ARD-ZDF-Sendung einfach so. Das war einfach so. Und ja. immer mehr wurden diese Sendungen eingestellt, verändert und Wetten, das ist halt als einzige Sendung übrig geblieben und wurde deshalb auch so die größte Show Europas. Und man hat ja eigentlich immer nur an dieser Sendung herumgenörgelt. Also kann man auch natürlich immer der Frage stellen, konnte jeder auch nur fallen? Also ich glaube, bei Thomas Gottschalk wurde ja, glaube ich, seit der Folge 1 rumgenörgelt.
Ja, ich wollte gerade auch sagen, also du hast gerade gesagt, das Comeback von Wetten, dass mit Gottschalk 21 war eine teilweise gute Sendung. Weiß ich nicht. Also da muss ich sagen, das war schon auch sehr peinlich teilweise. Und nicht, also nicht nur teilweise, das war schon auch so. Ja, es hat wieder dieses Gefühl so, ach, warum gucke ich das eigentlich? Irgendwie ist es ja doch unterhaltsam, aber es ist eigentlich auch halt Gottschalk. Total unvorbereitet, ist ihm völlig alles egal.
Aber jetzt verwechselst du 21 mit 22, habe ich so das Gefühl.
Nee, das war beides, würde ich sagen.
Also 22 war deutlich schrecklicher.
Absolut, aber auch 21 war schon auch teilweise nicht gut.
Aber auch... ich habe es auch in den 2000ern geguckt. Da hat auch keiner gesagt, ey, was für eine geile Sendung, sondern man hat sich eigentlich immer drüber aufgeregt. Und ich erkenne zum Beispiel diese Diskussion auch immer, wenn ich mit guten Freunden, die sich da seit Jahren auskennen, über die Oscars diskutiere. Es gibt eigentlich jedes Jahr was auszusetzen. Zum Beispiel bei der Sendung bei der Union Station, da hieß es dann, ja, da hat die Moderatorin zu viel über Politik geredet. Dann war dieses Jahr die Show nicht schön genug, weil man eigentlich dann alles nur projiziert hat. Aber es waren die Reden toll und es gibt natürlich immer was auszusetzen, weil wir hier auch Sendungen angucken oder angucken wollen und teilweise waren die auch zeitweise richtig, richtig gut. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es du siehst, also kann man wirklich so einen Moment einfangen, wo man dann sagt, hey, ich sehe jetzt gerade was wirklich Großartiges, vielleicht den Eurovision Song Contest aus Düsseldorf?
Also das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, war beim WM-Finale jetzt im Dezember. Da hatte ich dann schon recht, auch während des Spiels, das Gefühl, okay, jetzt habe ich gerade wirklich den historisch einen der, oder den besten Fußballer der Welt oder aller Zeiten gesehen. In einem ja wirklich waghalsigen Finale. Aber auch ansonsten war das, ja, sind es große Ereignisse, aber wo man dann sich auch oft denkt, so, okay, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. So. Das stimmt, das bleibt immer meistens ein Geschmack hängen. War ja auch beim WM-Finale durchaus so. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, also wenn man jetzt auch an DSDS zurückdenkt, was ja auch den Angriff auf Wetten, dass gestartet hatte mal und auch erfolgreich gestartet hatte, da hatte man ja auch in der ersten Staffel, das war irgendwie so eine Castingshow, die war zwar irgendwie geil oder spannend zu verfolgen, aber es gab dann schon auch immer Momente, wo man sich dachte so, okay, das war jetzt aber doch echt arg in die Länge gezogen oder... Wenn man an so manchen Kandidaten wie Daniel Kühlberg zurückdenkt, wo man sich dachte, so, wann fliegt er denn endlich raus?
Und warum wird er überhaupt Dritter, glaube ich?
Ja, richtig gut singen kann er auch nicht, aber ja, wenn man das mit dem heutigen DSDS vergleicht, muss man sagen, ja, Daniel Kühlberg hätte da locker gewonnen wahrscheinlich.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber weil wir auch immer diese Quotendiskussion haben und viele jetzt sagen, naja, 2 Millionen Zuschauer, die senden allerdings auch bis Mitternacht oder nicht sogar länger. Ich glaube, bis 0.15 Uhr ging die letzte Sendung.
Ja, extrem und, lang auf jeden Fall.
Und in den Zeiten, wo die wirklich 6, 8 Millionen Zuschauer hatten, dann ging es wirklich Schlag bis 22.15 Uhr. Dann gab es irgendwie 2 Comedy-Sendungen, 30 Minuten und dann kam der Moderator zurück. 30 Minuten dann irgendwie hat die Verkündung gedauert. Da habe ich mich sowieso gefragt, wer guckt sich die ersten 20 Minuten an? Aber da gab es vielleicht noch nicht irgendwie so YouTube nebenbei. Wo du es dir angucken konntest und diese langen Shows, klar gehen da weniger oder schauen das weniger Leute an. Wer hat denn wirklich Lust, also ich frage mich wirklich, wer Lust hat, 4 Stunden Sendung anzugucken?
Nee, es tut tatsächlich irgendwann tut's weh, weil man einfach, also ich persönlich werde einfach müde und es ist dann auch immer wieder, man muss immer wieder reinkommen, man muss immer wieder nach der Werbung, ah, okay, jetzt geht's weiter, okay, jetzt singt der nächste und die nächste Trauer-Story wird irgendwie eingespielt oder.
Es ist ja ein Unterschied zum Beispiel zu jetzt Schlag den Raab, wo es am Ende, wo man weiß, irgendwie, da geht es am Ende im Bierdeckel schnipsen, könnte es um 3 Millionen Euro gehen.
Ja, also genau, da ist dann zumindest ein Finale und so eine Entscheidung, die ist bei DSDS
Auch
auch
ein
noch so, aber
Fußballspiel,
ich.
bei der Weltmeisterschaft muss ich ja, sorry, dass ich dich unterbreche, auch ein Fußballspiel bei der Weltmeisterschaft kann ja durchaus 3 Stunden gehen, nach Verlängerung, beim Elfmeterschießen. Da kann man das anschauen, da ist man allerdings danach auch mit den Nerven fertig. Ich weiß heute noch, wo ich war, beim Finale daheim, vor 10 Jahren. Und ich war da in der Diskothek von einem Bekannten und danach war Feierabend. Da war ich ganz Würzburg und auch, also ich glaube, ja, in ganz Bayern war da eigentlich Schluss. Da war um Mitternacht war Sense ist daheim.
Ja, na gut, da war es halt auch Mitternacht, ne?
Ja, aber in so einer Diskothek geht es doch meistens bis um 5.
Ja.
Ich weiß noch, damals bei Sat.1 lief das. Die haben ja schon irgendwie morgens um 10 oder um 12 haben die angefangen, live aus München zu senden. Selbst das hatte gute Quoten. Da war ja, der ganze Tag war ja auf, die Bayern gewinnen das Finale zu Hause gegen den Pupulles-Verein Chelsea, die eh nur hinten drin stehen.
Ja, die Prognose war nicht ganz falsch. Ne? ja.
Ja, das ist zum Beispiel so ein Abend, der in Erinnerung geblieben ist. Wie auch das Champions League-Finale ein Jahr später, Bayern-Dortmund in London. Aber
Das
so wirklich
stimmt,
so
ja.
Show-Höhepunkte. Und wir hatten ja dann sogar noch den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich werfe jetzt mal so eine ganz andere These in den Raum. Vielleicht sind wir auch einfach mit diesen ganzen Höhepunkten irgendwo auch übersättigt. Vielleicht sind wir auch gerade so eine Generation, die einfach schon zu viel miterlebt hat und auch tausende Momente halt auch so beschert bekommt, weil wir zum einen das Glück hatten, in Sachen Sport so viel zu gewinnen, zum anderen natürlich auch irgendwelche Idole, Stars für uns auch nicht mehr so entfernt sind wie früher. Also da hast du 6-mal im Jahr so Thomas Gottschalk erbarmen sehen, da kam er aus Los Angeles eingeflogen und heute setzt er sich, wenn er da noch ein Haus hat oder wieder ein Haus, ich glaube nicht, er lebt glaube ich jetzt in Deutschland, heute setzt er sich an sein Handy, kann da so ein Instagram-Video machen oder macht irgendwie bei Facebook was oder bei ByteDance, keine Ahnung, ist halt ein Unterschied.
Ja, das stimmt. Aber generell ist ja auch, ich sag mal, die Dramatisierung der Darstellung enorm gestiegen. Also es wird ja alles zum Event erklärt. Es
Ja,
ist alles ein.
selbst wenn du heute TAF oder Volles Haus anguckst oder RTL aktuell, da werden ja auch solche riesen Metaphern gedroschen, so von wegen ganz Deutschland diskutiert heute, wie sich der Gurkenpreis in den Supermärkten verändert, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass sich ganz Deutschland dafür interessiert.
Auf jeden Fall ganz Fernsehdeutschland.
Nein, auch nicht ganz Fernsehdeutschland. Also es gibt wirklich diese kleinen Gruppen. Und es wird tatsächlich immer dieses irgendwie, jetzt kommt The Masked Singer und da wird natürlich auch wieder solche Sachen gedroschen und die Quoten sind jetzt in den letzten Jahren tatsächlich stark gefallen und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es wird irgendwie auch nichts mehr so wirklich mit dem Format.
Ja.
Also die konzeptuellen Schwächen hatten wir jetzt auch schon öfters angesprochen. Dass man irgendwie 4 in der letzten Sendung offenbart und ansonsten überall nur einen. Okay. Ja. Und eigentlich da gar nichts an der Sendung verändert. Ist halt auch irgendwie komplett schade. Also es läuft ja wirklich 2-mal im Jahr. Man könnte daraus auch eine größere Staffel machen. Aber ja, oder auch ein bisschen durcheinander, mehr Dings abwechseln, hat man ja schon viel ausprobiert. Und die Quoten.
Ja, in den USA hat man ja auch das nicht mehr zur Live-Show gemacht, sondern einfach.
Da war es noch nie eine Live-Show.
Genau, oder so. Aber da hat man halt. Ja, da ist es einfach ein bisschen zügiger erzählt. Aber so dauert es ja auch, wie du sagst, wieder.
4 Stunden?
Bis 23:30 hat es, glaube ich, jetzt der Staffelauftakt gedauert. Und am Ende ist eine von, wie viele Masken gibt es insgesamt? 8?
9?
6? 9? Masken aufgelöst worden. Gut, da war jetzt mit Jan-Josef Liefers doch ein größerer Star unten drunter. Aber irgendwie, wie es richtig Wellen geschlagen hat, das jetzt irgendwie auch nicht. Muss man sagen. Ich rechne ja doch noch, dass die Cross-Promo-Maschinerie Pro701 wieder angeschmissen wird und unter einer Maske Jasmin Wagner auftaucht. Aber vielleicht ist es fürs Volles Haus auch zu spät.
Dafür ist es zu spät.
Ja.
Ja,
DSDS geht weiter, Fabian. Freust du dich auf nächstes Jahr?
Ja, ich freue mich wirklich, weil dann kriegen wir wieder ein tolles Interview, dann kann man wieder kritische Fragen stellen. Und die UFA hat sich ja dieses Jahr hingesetzt und hat dann kritische Fragen gestellt oder beantworten lassen. Und ich muss aber dich noch mal kurz fragen, dieser Streit, war der jetzt zwischen den Panel, war das jetzt zwischen, wie heißt sie?
Katja Kavasic
und
Dieter Bohlen.
Dieter Bohlen. War das jetzt eigentlich nur gestellt oder nicht?
Also ich hatte am Samstag schon auch das Gefühl, dass da die eine oder andere Spitze flog. Jetzt nicht direkt gegeneinander gewendet, aber im Subtext war da schon, hey, du, ne? Du scherst dich ja nur um Sendezeit, aber die Kandidatin, die kann gut singen. Du scherst dich nicht so über Sendezeit wie manch andere. Da gab's, fand ich schon den einen oder anderen Pfeil, der übers Pult geflogen ist. Aber grundsätzlich hat man das jetzt nicht irgendwie größer thematisiert. Dafür war es dann auch einfach, hat man es auch einfach als zum Dieter Bohlen Party erklärt. Also das war ja wirklich, also man hat ja nur Gewinnersongs von DSDS hat singen lassen, die ja von Bohlen geschrieben wurden. Und auch Pietro Lombardi ist ja auch Bohlenkind sozusagen. Man hat da auch Pietro Lombardi Lied singen lassen und so weiter. Das war schon die Dieter Bohlen-Festspiele. Man hat doch Bruce Danell dazugeholt, der anscheinend sehr, sehr, sehr gut befreundet ist mit Dieter Bohlen. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass die so dicke Freunde sind. Und hat dann eben groß verkündet, nächstes Jahr geht's weiter mit, weil die Quoten, ja, muss man doch schon sagen, eigentlich überraschend gut sind. Klar, die Reichweiten sind nicht mal vergleichbar mit früheren Werten, aber welches TV-Format hat noch die Reichweiten von früher? Das muss man ja auch mal so sagen. Da wird mir der Tatort einfallen, aber ansonsten, ja, es wird überschaubar. Selbst Wetten, das hat im Vergleich zu vor 2 Jahren, wie viel waren es? 5 Millionen verloren fast?
Nein.
Oder 4?
Oder? Hat man da 5? Ja, ich dachte 3 Millionen.
Oder 3 Millionen? Moment, 14, über 14 Millionen waren es 2021 und zuletzt waren es noch 10? Waren wir noch zweistellig?
Ja, 3,7 Millionen.
Na gut, 4 Millionen, also fast 4 Millionen hat man ja auch verloren, von daher.
Ich habe gesagt, ich habe ja einen Artikel darüber geschrieben, habe gesagt, Neuauflagen gehen maximal 3 Jahre gut, also 2024 werden wir kein Wetten, das mehr bekommen.
Ja,
ich glaube, im Herbst, wir werden da nur noch 6 Millionen Zuschauer eventuell haben.
Ja, es kommt dann natürlich auch darauf an, wie lange da Thomas Gottschalk noch Lust auch drauf hat.
Oh, das sind
vielleicht übernimmt es ja auch Jörg Dräger, der hat ja jetzt wieder Zeit. um mal den nächsten Kuchen anzuschneiden.
Ja, dann reden wir noch ganz kurz über Jörg Dräger. Der hat ein Interview gegeben und hat dort gesagt, er ist mit der Lage bei Sat.1 nicht ganz zufrieden.
Nicht ganz zufrieden, ja, so kann man es ausdrücken.
Nachdem Hugo Egon Balder schon sagte, er war mit der Namenswahl von Genial daneben das Quiz auch nicht also vielleicht zu 92% war er noch zufrieden.
Na gut, ja. Ja, Jörg Dräger hat die Lage bei Sat.1 als ganz große Scheiße bezeichnet, um es mal ihn zu zitieren, bei den Kollegen der Fernsehschatztruhe. Ja, er hat sehr, sehr losgeledert über die Situation hinter den Kulissen und dass er da auch ganz klar gesagt hat, ey, wenn wir so weitermachen, das wird nichts. Und da hat er recht behalten. Man muss ja sagen, die Quoten und die Zuschauerzahlen sind deutlich eingebrochen im Vergleich zu einer... Ja,
irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zuschauer eh zurzeit mit allem irgendwie unzufrieden sind. Gerade bei Sat.1 hat man nochmal einen Trend, merkt man bei Social Media. Habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber die Leute meckern wirklich übers volles Haus, dass man, weil man ihnen Lenzen weggenommen hat, K11, und jetzt funktioniert da ja gar nichts mehr. Also ich sag's immer wieder, Ulla Kockernbrink, die perfekte Minute, 2 oder 3%, really? So schlecht ist die Sendung jetzt aber auch nicht.
Ja, aber das ist halt das Problem, wenn man halt das Ganze in volles Haus einbettet und dann eine Primetime sendet, die ja an schlechten Tagen aus nicht mal 2 Stunden frischem Programm besteht. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Da wird nicht so wahnsinnig viel geboten bei Sat.1. Vormittag, also am Morgen, das Frühstücksmagazin, das Frühstücksfernsehen, das läuft nach wie vor gut.
Vor allem, es gibt ja auch keine wirklichen... Oder diese Formate sind, glaube ich, alle nur in Pause, wurde mir mal gesagt.
Welche Formate?
Nur die, die halt am Abend von Sat.1 laufen. Sowas wie die Sat.1-Reportage oder die Focus-TV-Reportage oder die Spiegel-TV-Reportage. Da gibt es auch immer regelmäßig diese Penny-Dokumentationen. Und die hat man früher zumindest nach ein paar Serien nochmal gezeigt, wo ich mich frage, warum zeigt man das nicht mehr? Da läuft jetzt irgendwie dreimal die Woche läuft jetzt The Voice Kids. Also ich weiß nicht, will man jetzt Sat.1 so umbauen, dass man keinen Festplattenrekorder mehr braucht oder Streamingdienst, obwohl es von Unterföhring irgendwie auch heißt, wir wollen mehr Join integrieren. Und dann reden sie auch immer, sie wollen mehr für Join machen, wo ich mir denke, mach doch einfach generell Fernsehen. Was ist denn so schwer, generell Fernsehen zu machen? Dann nimmt doch mal eine Fernsehzeitung, geht in die ARD-Mediathek und in die ZDF-Mediathek und guckt einfach mal, was es da für Panel-Shows gibt, was sie so noch im Programm haben, was günstig zu produzieren ist, was abwechslungsreich ist. Nehmt vielleicht auch nicht immer die gleichen Leute für alles. Es gibt sehr, sehr viele interessante Gäste. Ich sage auch immer wieder, es gab ja früher Otto Mensch Teile bei Bayern 3, warum kann man nicht irgendwie auch mal so eine gemütliche Sendung machen? Wie hieß denn die Sendung mit Oliver Pocher?
Gefährlich ehrlich?
Nein. Ich sag's dir gleich, ich muss gerade googeln.
Ja.
Ich bin hier gerade in Rage.
Stichwort die gleichen Gäste.
Dinnerparty,
ja.
Das war in der Nacht von, ist doch ja auch egal, irgendwann unter der Woche, das ging erst damals los mit Marlene Lufen, dann kam Robin Bade, Alexander Holt, das war das Seltsamste. Oliver Pocher fand ich dann gut, weil du merkst auch immer, und ich weiß nicht, wie du es auch siehst, wenn er von Sport redet oder wenn er generell so redet abseits der großen Bühnen, wenn er keinen Quatsch machen muss, merkt man doch, er ist ein intelligenter Mensch.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, generell Menschen, die auf Bühnen stehen, sind in den seltensten Fällen blöd. So. Dafür steht ja dann auch viel zu viel auf dem Spiel. Aber ja, ich weiß nicht, du willst Oliver Pocher zurückholen, da habe ich jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass das...
Nee, ich will einfach interessante Gesprächssendung, die man sich dann auch mal irgendwie, die du einfach mal um 23.15 Uhr sendest. Wieso nicht jeden Montag mal um 23.15 Uhr irgendwie so eine nette Gesprächssendung? am Dienstag, ich sag's immer wieder, sowas wie jetzt der Quatsch Comedy Club, den es bei ProSieben gab, das ist ja keine wirkliche Erfindung an sich. Also da gibt's die Mitternachtsspitzen, da gibt's nur im Ersten.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass Sat.1 da auch wahnsinnig viel Anschluss verloren hat. Man hat ja, also wie gesagt, man zeigt ja ab 22 Uhr, 22.15 Uhr, 22.30 Uhr, da läuft ja nichts, da läuft ja nichts mehr, da läuft ja nur noch Wiederholungen. Und auf allen anderen Sendern ist da ja wirklich was geboten. Und wie du sagst, also das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ja da auch Talkshows. RTL zeigt Nachrichten jeden Abend. Da ist ja von Sat.1 bis auf die Sat.1 Nachrichten ist ja da wirklich nichts geboten. So, man hat jetzt über den Streik ein Spezial gemacht.
Ja, was für
das ein ging Spezial. Ja auch voll, das ging ja auch vollkommen unter, weil wo soll das Publikum denn herkommen? Natürlich guckt sich das Publikum nicht an und sagt, oh ja, jetzt hat eins, jetzt bringt die Nachricht, da gucke ich jetzt mal rein. Natürlich nicht, kennt ja keiner die Nachrichten. Die laufen ja gegen die Tagesschau. Natürlich sind die Werte von Sat.1 Nachrichten nicht gut. Das ist jetzt nicht zwangsläufig die Schuld von Sat.1, aber man bietet ja auch gar keine Alternative an anderen Stellen an. Zum Beispiel RTL hat ja die 18.45 Uhr Sendeplatz etabliert, hat durchaus erfolgreich die Tagesthemen angegriffen, zumindest teilweise erfolgreich. Das sind ja auch Formate, die werden ja dann auch angenommen, wenn das Umfeld passt. Und wenn beim Ersten das Umfeld auch nicht passt, dann sind auch die Tagesthemen nicht wahnsinnig doll gefragt. So.
Es sei denn, es passiert irgendwas, und das ist schön im Ersten, dann haben die Tagesthemen Special sogar noch mal mehr Zuschauer als sonst. Aber, lieber Veit, ich muss dich jetzt mal hier an dieser Stelle leicht unterbrechen, denn wir haben noch was vor und wir bashen heute nicht Sat.1, sondern Nein. Das machen wir wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge. Und bis dahin hören wir uns wieder und eine schöne Zeit.
Bis dahin, tschüss.